auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Stelle hier. Es ist so schön, in eure Gesichter zu schauen, heute Morgen schon so viele Menschen zu begrüßen zu dürfen, so viele Wegbegleiter hier zu haben. Das ehrt uns sehr. Aber letztendlich geht es nicht um uns und das ist mir wichtig. Hier geht es um etwas viel Größeres, viel Wichtigeres. Aber bevor ich in die Predigt einsteigen werde, möchte ich mal kurz beten. Und damit wir nicht so in den Sitzen versacken, dürft ihr gerne dazu nochmal aufstehen und euch ein bisschen strecken und bewegen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder, als deine Familie, als von dir erschaffene und geliebte Menschen zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern, um in deine Gegenwart zu treten. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du meine Worte gebrauchst und nutzt und mir die richtigen Worte in den Mund legst und sie uns zum Segen werden lässt. Amen. 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 Ja, ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Es ist so, mir hat mal ein Kollege, ein guter Freund gesagt, Predigt ist immer ein Miteinander. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber ihr seid auch gefordert. 50% kommt von mir und 50% kommt von euch. Also seid aufmerksam, wenn ihr was zu schreiben habt. Notiert euch Dinge, die euch wichtig geworden sind. Vielleicht auch schon im Verlauf des Gottesdienstes oder ein Gespräch nachher oder eine Umarmung, wo ihr sagt, ey, das hat mir so gut getan. Merkt euch das, nehmt es mit in die Woche, denn es ist wichtig. Gottesdienst ist nicht nur am Sonntagmorgen, sondern wir dürfen das, was er uns aufs Herz legt, wie er mit uns durchs Leben gehen möchte, auch jeden Tag erleben, nicht nur am Sonntag. Das ist schon mal gut, oder? Genau, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die muss ich jetzt noch mal ein bisschen sortieren. Einen etwas klapprigen Bilderrahmen. Ich hoffe, er hält das aus. Dann packe ich euch mal hier so hin, damit man ihn auch sieht in all seiner Pracht. Es hält. Genau. Dazu ein Maßband und einen wunderschönen Handschuh. Genau, und zwar werden wir jetzt die ersten Renovierungspläne hier durchgehen. Nein, werden wir natürlich nicht. Aber ich möchte euch anhand dieser Dinge ein paar Dinge illustrieren, die mir in der Vorbereitung so wichtig geworden sind. Und ich hoffe, ich kann das ein bisschen auf den Punkt bringen, weil ich habe das gemerkt in der Vorbereitung. Ich habe mir Videos angeschaut, ich habe Texte gelesen, ich habe in die Bibel geschaut. Und ich merke plötzlich, boah, wie mein Herz überfließt. Und ich könnte so viel sagen. Aber der Sonntag ist ja auch begrenzt. Und ich weiß, ihr müsst Montag ja wahrscheinlich wieder zur Arbeit, deshalb versuche ich bis 24 Uhr fertig zu sein. Bilderrahmen. Wie vielleicht manche von euch wissen, wir sind vor knapp 2 Monaten sind wir umgezogen. Die das nicht wussten, ihr wisst es jetzt. Gut, wunderbar. Also, wir haben natürlich beim Umzug, wie das so ist, viele Kisten gepackt. Und da sind auch anteilmäßig auch echt viele Kisten Bilderrahmen bei uns. Ja, genau. Und die meisten davon hängen auch schon wieder. Und das ist ja so, der Bilderrahmen, ich mag das, bei uns durch die Wohnung zu gehen und mir diese Bilder anzuschauen. Weil das sind so ganz besondere Momente, ganz besondere Situationen. Wie wir als Familie im Urlaub waren, wie wir an einem Tisch gesessen haben, wie wir mit Freunden zusammen sind. Und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, dass ihr Bilder aufhängt mit Situationen oder auch Momenten oder Sprüchen, Bibelverse, weisen Worten, die euch was bedeuten, die wichtig sind. Ich glaube, die wenigsten würden sich jetzt ein Foto vom Hausmüll oder vom Unrat des Hundes in die Wohnung hängen. Gut, vielleicht nennt man das dann Kunst, aber das ist relativ unwahrscheinlich, glaube ich. Aber genauso haben wir für unser Leben einen Rahmen. Wir haben Grundprinzipien oder Glaubenssätze, nach denen wir handeln, die uns wichtig sind. Und ich glaube, die meisten davon klingen wie so. Das erste, ich habe Recht. Jetzt könnt ihr das lesen, ist extra meine Sonntagsschrift. Ich habe Recht. Oder auch, ich entscheide. Ich kenne mich am besten. Mich am besten kann man gut lesen, ne? Wunderbar. Ich verdiene mehr. Mehr. Und ich verdiene es, glücklich zu sein. Ich schreibe einfach mal glücklich sein. So, wunderbar. Wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, glaube ich, geht es in vielerlei Hinsicht um Selbstbestimmung jetzt passt das hier nicht mehr drauf und Anerkennung. Das sind so die Maßstäbe, nach denen wir in unserem Leben leben. Ich möchte selbstbestimmt leben und ich möchte anerkannt werden. Und ich glaube, Anerkennung ist im Prinzip hier nichts Schlechtes, aber es verleitet mich immer dazu, eine Leistung zu erbringen, immer mehr zu wollen. Wir nehmen aber auch die Bibel, glaube ich, ernst. Gottes Wort. Und Gottes Wort spricht genau in diese Situation herein und wir haben plötzlich ein großes Problem. Unser großes Problem ist, dass wir an einen großen Gott glauben, aber auch wissen, und dieses Problem ist massiv, ohne Christus können wir zu diesem Gott überhaupt nicht kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Texte der Lieder, die wir heute gesungen haben, noch im Kopf habt, wo wir sagen, er ist groß und wunderbar, er ist mächtig, er ist vollkommen. All diese Eigenschaften, ja, die wir, wo wir uns nachsehen, wo wir auch uns das wünschen, in unserem Leben zu haben, merken aber eine Diskrepanz, dass es in unserem Leben gar nicht stattfindet an vielen Stellen. Und wir merken plötzlich, und das ist wichtig, glaube ich, das nochmal neu zu verstehen, dass wir ohne Christus von all diesem komplett getrennt sind. Nicht nur so ein bisschen, komplett. Das ist unvorstellbar, diese Distanz, die da entsteht. Die Bibel sagt auch, dieser Gott ist, wir sagen auch heilig. Ich weiß nicht, was sagt euch dieses Wort heilig? Ich habe mir das mal angeguckt und im Ursprung heißt es Kadosch. Das heißt eigentlich, das beschreibt eine Trennung, dieses komplett Andersartige. Eigentlich kann man es gar nicht in Worte fassen. Wir versuchen das immer so zu benennen, wie Gott ist. Er ist groß, er ist heilig, er hat alle Macht. Und heilig fasst das nochmal zusammen und sagt, ja, das ist eigentlich eine komplette Trennung. Es ist komplettes Gegenteil zu dem, was wir erleben. Und ich möchte das versuchen, mal so ein bisschen zu illustrieren, anhand eines anderen Bildes. Ich weiß nicht, wer von euch ist sportbegeistert? Wer macht gerne Sport? Ja, sind schon ein paar, gut. Ich denke, das ist so der erste Punkt, an dem wir ansetzen werden in unserem Dienst hier. Wir werden die nächsten Aktions- und Sportgruppen hier ins Leben rufen. Ich mag Sport sehr. Und manche Dinge begeistern mich total. Ganz besonders, ich bin kein Leichtathlet, aber ich finde diese Leistung, diese Menschen bringen, sind für mich mindblowing. Also was ein menschlicher Körper imstande ist zu leisten, ohne großartige Hilfsmittel, ist für mich absoluter Wahnsinn. Und eine Sportart ist Weitsprung. Ich weiß, ich habe das früher in der Grundschule habe ich das sehr gut gemacht. Ich war schon auch sportlich begabt. Ich habe eine gute Grundgeschwindigkeit gehabt und eine gute Sprungkraft und habe, glaube ich, 4 Meter geschafft. Juhu. Aber ich weiß nicht, wer sich in dem Bereich auskennt. Der aktuelle Weltrekord im Weitsprung liegt wobei, wer weiß es? Es sind 8,95 Meter. Mal ebenso aufgestellt von wem? Mike Paul, richtig, habt ihr richtig erraten? Im Jahr 1991, 30. August bei der WM in Tokio. ihr seht, ich habe mich belesen. Ich meine, das ist eine schöne Zahl, die man sagt, 8,95 Meter. Ne? Ich versuche das mal auszumessen. Also es geht hier los. Und hier sind wir bei 2 Meter. 4. Es wird eng. 6. 8. Ja, also stellt euch mal diese Distanz vor. Wirklich, von da vorne bis zum... So weit springt ein Mensch, alleine, ohne Flügel. Von hier bis dahin. Wenn ich mir das vorstelle, was man in dieser Zeit alles erledigen kann. Ich kann meine E-Mails checken, ja, ich kann mir Brote schmieren, Zähne putzen. Für mich ist diese Distanz schon unmöglich. Vielleicht würde jemand sagen, Finn Lukas, du bist Leichtathlet, sagst, komm, gib mir ein halbes Jahr Training, ich schaffe das. 8,95 ist für mich kein Problem. Was ist aber, wenn ich jetzt euch sage, springt nicht diese 8,95 Meter, sondern springt nach Schneeberg. Weiß jemand, wo Schneeberg liegt? Ah, siehst du? Verrückt. Und Schneeberg ist Partnerstadt von Herten, liegt irgendwo hinter Zwickau, kurz vor der Grenze, sind knapp 500 Kilometer von hier. 400 noch was. Wer von euch würde behaupten, das zu schaffen? Niemand. Es wäre unmöglich. Und genau so ist unsere Grundvoraussetzung, zu Gott zu kommen. Zu diesem heilig, 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 den wir oft besingen. Von diesem, der so anders ist und der aber so viel hat. Aber warum sind wir da getrennt? Was ist der Ursprung dessen? Liegt hier drin begründet. Und die Bibel spricht davon, ihr kennt vielleicht die Geschichte ganz am Anfang, der Sündenfall. Ja, ist eine schöne Geschichte, die man sich immer so schön erzählen kann. Ja, da war das Paradies, Adam und Eva, die waren total glücklich und total happy. Es war alles gut und dann kam die Geschichte mit diesem Apfel. Die Schlange sagt, sieht doch gut aus und lecker, nehmt doch. Ich möchte das nochmal kurz lesen, was da passiert. Das lesen wir in 1. Mose 3, Abvers 1. Aber die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und das ist der Moment, wo wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich habe recht. Ich entscheide. Ich sage, was gut und böse ist. Und das ist nicht nur damals passiert im Garten Eden, sondern das passiert uns tagtäglich, wo wir sagen, ich weiß doch viel besser, was für mich gut und richtig ist. Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich sage, was gut und böse ist, was recht ist und was unrecht ist. Und ich habe darüber nicht und denke mir, was ist das für ein Schwachsinn, auf den wir uns da einlassen? Schauen wir uns das doch mal an, wie wir in der Welt damit umgehen. Also wir brauchen ja nur die Nachrichten anzumachen und wissen, Recht und Unrecht, das kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Und wir brauchen dann nicht mehr den Fernseher anzumachen, sondern brauchen ja oftmals nur in unseren eigenen Beziehungen gucken und merken, das funktioniert nicht. Und wir fallen immer wieder auf diesen Trick rein, wo die Schlange, der Widersacher, der Böse, der Satan, wie du es auch immer nennen willst, aber uns suggeriert und sagen möchte, ihr könnt entscheiden, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet bestimmen, ihr werdet es besser wissen, ihr verdient mehr, ihr werdet glücklicher. Und ich denke mir, worauf fallen wir darauf rein? Also stellen wir uns doch mal diese Situation vor. Adam und Eva, von Gott geschaffene, perfekt gemachte Menschen, wo wir am Anfang der Bibel lesen, die Schöpfung kommt aus Gottes Hand und alles, was er macht, ist gut. Und der Mensch ist sehr gut. Es ist gut und sehr gut. Wo ist da was Böses? Worüber will ich denn entscheiden? Und wir fallen darauf rein und sagen, ja klar, natürlich möchte ich doch wissen, was richtig und was falsch ist. Aber da, wo nichts Falsches ist, muss ich auch doch nicht darüber urteilen. Das ist das, wenn wir in der kompletten Gegenwart Gottes stehen, wo alles gut und richtig ist, aber wir fallen darauf rein und plötzlich entsteht diese Distanz, die nicht zu überbrücken ist. Und dann lesen wir, und ihr werdet sterben, wenn ihr das tut, wenn ihr euch so entscheidet. Es geht also nicht nur um eine einfache Tat, sondern eine grundsätzliche Entscheidung. Und die Schlange sagt, nee, ihr werdet nicht sterben. Und es stimmt, sie sind nicht körperlich gestorben, aber auf geistlicher Ebene sind sie von dem Moment, wo sie diese Entscheidung treffen, tot. Und genauso geht es auch uns, wo wir sagen, das ist die plötzlich entstandene Entfernung und jetzt sind wir tot und liegen hier so und jetzt springen. Versucht diese Distanz zu überbrücken zu diesem heiligen Gott. Wie ist das möglich? Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Es ist nicht möglich. Wir haben ein riesiges Problem und trotzdem versuchen wir das immer wieder. Wo wir sagen, wir müssen einfach nur mehr tun. Wir müssen mehr beten. Wir müssen öfters in den Gottesdienst gehen. Wir müssen. Und wisst ihr, wie wir das nennen? Dieses immer tun wollen, dieses aus uns selbst heraus etwas tun wollen, das ist Religion. Dass uns irgendwelche Dinge auferlegt, die sagt, ja, du kannst es, du musst dich nur gut genug anstrengen. Aber es funktioniert nicht. Diese Distanz ist viel zu groß. Jetzt denkt ihr, ja, schön, wir sind ja gekommen und wollen einen schönen Gottesdienst erleben und jetzt erzählst du uns hier sowas. Ja, ich muss euch leider sagen, es wird nicht besser. Paulus schreibt nämlich Folgendes, und zwar im Korintherbrief. Nein, nicht im Korinther, das war Epheser. Im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 4. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer frühes Leben bestimmten. Ihr habt nach den Maßstäben dieser Welt, ich entscheide, ich bestimme, ich habe Recht, nach diesen Maßstäben gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde beherrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unser Wesen nach waren, haben wir, und jetzt kommt das, die Bad News, die schlechte Nachricht, die noch oben drauf kommt, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wow. Als ich das gelesen habe, war das echt für mich nochmal ein harter Schlag, das zu verstehen. Es geht nicht nur darum, dass plötzlich diese Distanz zwischen mir und Gott da ist, sondern das, was ich damit mit meiner Entscheidung tue, verdiene ich Gottes Zorn. Und wenn ich mir das ausmale, wenn wir auf der einen Seite von dieser Größe, von diesem heiligen Gott, dem alle Mächten und Gewalten gegeben sind, sein Zorn auf mich projiziere, denke ich, shit, ich habe ein echtes Problem. Ich habe ein riesengroßes Problem. Aber ich habe versucht, diesen Zorn zu verstehen. Und vielleicht hast du auch manchmal dieses Bild von diesem zornigen Gott im Kopf, der richtet und straft. Aber ich habe auch verstanden, dass dieser Zorn auch natürlich und begründet ist. Wisst ihr, wir haben 4 wunderbare Kinder und wir wünschen uns sehr, dass sie gute Entscheidungen treffen. Ich habe nicht immer die Weisheit, ihnen das zu sagen, aber ich weiß, sie gehen ihren Weg und sie gehen ihn gut und ich will sie anfeuern. Aber jetzt mal rein hypothetisch. Eins von unseren Kindern, oder setzt euch selbst in diese Situation, in die Lage, ein von euch total geliebter Mensch trifft eine total fatale Entscheidung, wo ihr wisst, ey, wenn du das machst, das geht überhaupt nicht gut aus. Das endet echt böse. Was kommen da für Gefühle in euch auf? Enttäuschung, Verzweiflung oder auch Wut und Zorn, wo ich denke, ey, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht so eine Entscheidung treffen. Du rennst in ein Unglück. Pass auf. Und ich glaube, genau so reagiert auch Gott an manchen Stellen. Er sagt, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich habe dir alles im Leben versprochen und du triffst trotzdem eine andere Entscheidung, die dich davon abhält, die dich von meiner Liebe, von meiner Nähe, von meinem, ich möchte dir alles geben, einfach trennt. Wir haben Gottes Zorn verdient, indem wir uns oftmals so entscheiden, nach unseren Maßstäben zu urteilen, nach unseren Maßstäben zu leben. Aber ihr habt Glück. Wir bleiben nicht dabei. Denn genau an derselben Stelle kommt als nächstes, nachdem es steht, wir haben Gottes Zorn verdient, ein Doch. Und dieses Doch ist so entscheidend. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren auf unserer Verfehlung tot. Wir haben da gelegen. Wir hatten keine Chance, diese Distanz zu überbrücken. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Es waren unsere Fehler, aber seine Gnade. Es war unsere Sünde, aber seine Liebe. Gottes sehnlichster Wunsch ist es, diese Kluft, die durch unsere Entscheidung entstanden ist, die durch unseren Handeln immer wieder entsteht, zu überwinden. Und weil er weiß, dass wir es nicht können, weil wir da liegen, tot, nicht fähig, auch nur irgendetwas an dieser Distanz zu verändern, kommt Jesus und überbrückt nicht nur die 8,95 Meter, nicht nur 500 Kilometer von Schneeberg bis hierhin, sondern er verlässt dieses heilig, heilig, heilig und kommt auf die Erde. Kommt zu uns und lässt sich ans Kreuz schlagen. Und ich möchte das immer wieder verstehen und immer wieder begreifen, weil es mich freisetzt von einem, ich muss tun, ich muss machen, ich muss schaffen. Hin zu dem, dass ich sagen darf, es ist reinste Gnade, und ich kann nicht mehr tun, als meine Hände hinzuhalten und sagen, ich darf es annehmen. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ey, ich habe so viel in meinem Leben versucht und immer wieder bin ich gescheitert. Dann darf ich dir heute sagen, Gnade gilt auch für dich. Gnade gilt für jeden, der das in Anspruch nehmen möchte. Es ist wirklich so, dass Jesus es auf sich genommen hat. Und was da passiert ist, lesen wir im Johannesevangelium, im Kapitel 19. Jesus wusste nun, dass alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass der Gekreuzigte den Sabbat über am Kreuz hängen bleiben sollte. Da ist dieser Jesus gekreuzigt, gestorben für deine Schuld, für meine Schuld und ist noch den jüdischen Gesetzestreuen ein Dorn im Auge, weil sie ihr Passafest feiern sollten und sagen, weg mit dem, das passt jetzt nicht ins Bild. Und wie oft sagen wir das, aber das passt jetzt gerade nicht in mein Bild. Aber wir müssen verstehen, dass nichts anderes möglich ist. Dass nichts anderes in diesem Bilderrahmen eigentlich passt, weil alles, was wir hier in unserem Rahmen, in unserem, wie wir die Welt sehen, wie wir handeln, wie wir entscheiden, dass nichts anderes eigentlich da reinpasst, außer das Kreuz. Dass alles andere, was wir entscheiden, was unser selbstsüchtiges Ich, was unser Streben nach Anerkennung, was es überschreibt und es eine neue Dimension gibt, neues Verständnis von dem, wer wir sind. Es ist so gut zu lesen, dass wir nicht bei diesem Punkt stehen bleiben und wissen, diese Distanz ist nicht überbrückbar, sondern dass wir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, uns eine neue Sichtweise gibt. Und wir wissen dürfen, ich habe kein Recht. Weil das, was ich als mein Recht erachte, hat mich in den Tod gebracht. Ich habe nicht das Recht, über mich zu bestimmen, weil alles, was ich über mich bestimme, hat mich tot gemacht. Und das ist nicht als Gott möchte uns niedrig halten, sondern es ist ein Gott möchte uns freisetzen. Und das ist unser sehnlichster Wunsch, dass wir das hier erleben, dass wir als freigesetzte Menschen Gemeinschaft leben dürfen. Das ist die eine Seite. Jesus hat alles das, wo wir selbstsüchtig bestimmt leben, alles durchkreuzt. Und wir dürfen das annehmen. Es ist ein großes Geschenk. Er hat das mit seinem Blut besiegelt. Mir fällt da gerade die Geschichte ein, wo Jesus kurz davor steht, verhaftet zu werden. Wo die Soldaten kommen und einer seiner Jünger sagt, ey, das kann nicht wahr sein. Und schlägt dem obersten Hauptmann das Ohr ab. Was macht Jesus? Er heilt den Soldaten, indem er das Ohr wieder fixt. So, und da geht es aber nicht allein darum, ein Wunder zu tun, sondern er schützt seinen Jünger. Denn alles, was Beweis für die Schuld war, ist plötzlich nicht mehr da. Und das ist das, was am Kreuz passiert. Alles, was auf mich zeigt und sagt, du bist schuld, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, alles das ist durchkreuzt. Alle deine Entscheidungen, die du triffst, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, sind in meinen Augen nicht entscheidend. Und das ist für mich so eine Befreiung, die wir erleben dürfen. Und Paulus schreibt auch noch an anderen Stellen im Korintherbrief und im Galaterbrief davon, dass wir durch Jesus Christus mit ihm am Kreuz gestorben sind. Dass unser altes Ich nicht mehr Bestand hat. All das, was uns zweifeln lässt, was uns schlecht dastehen lässt, ist nicht mehr relevant durch den Tod Jesu Christi. Und ich wünsche mir das so, dass wir das immer wieder neu verstehen oder immer wieder an den Punkt kommen und sagen, das will ich neu für mich in Anspruch nehmen. Denn plötzlich muss ich gar nicht mehr selbstbestimmt sein und komplett mich damit abmühen, irgendwo Anerkennung zu bekommen, weil ich weiß, ich bin angenommen, so wie ich bin. Aber das ist der erste Punkt. Gott spricht uns gerecht. Aber der zweite Punkt ist, Gott spricht uns auch heilig. Und ich habe versucht, mir das irgendwie bildlich darstellen zu wollen und denke, wie kann man das machen? Und mir ist so ein wunderschöner, wie gesagt, wir haben ihn umgezogen, haben auch umgebaut, ist so ein schöner Handschuh in die Hand gefallen. Und ich denke, genau so ist es mit Jesus Christus. Wir sind wie so ein Handschuh. wir haben eine gewisse Identität. Das ist jetzt hier so ein Arbeitshandschuh. Ich weiß nicht, vielleicht bist du eher so ein Gartenhandschuh oder ein Winterhandschuh oder ein Seidenhandschuh oder ein Fäustling, Boxhandschuh. So sind wir alle unterschiedlich, aber also der Handschuh alleine, hier, pack mal an. Passiert nicht so viel. Grab mal um, Handschuh. Es funktioniert nicht. Ich kann vieles in diesen Handschuh hineinfüllen, was ihm irgendwie versucht, eine Stabilität zu geben. Was ihm irgendwie eine Bestimmung gibt. Aber unser großer Schatz, den wir haben dürfen, ist, dass wir auf der einen Seite unser altes Ich, unsere alte Identität am Kreuz gelassen haben und wir erleben dürfen, dass Christus in uns lebt. Der Handschuh ist noch genauso dreckig wie vorher. Das, was in deinem Leben als Fehler passiert sind, das ist real. Das verschwindet nicht von jetzt auf gleich. Aber plötzlich hat dieser Handschuh eine Kraft. Und diese Kraft kommt nicht aus dem Handschuh an sich, sondern, klar, jetzt durch meine Hand, ist offensichtlich, kein Zaubertrick. Aber wenn wir das auf unser Leben übertragen, stellt euch das mal vor, die Heiligkeit Gottes, seine Schöpfungskraft, seine Gnade, seine Liebe lebt in uns, in dir und mir. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Gottes Heiligkeit, seine Schöpfungskraft, seine Gnade, seine Liebe lebt in dir und mir. Und das ist mein so sehnlichster Wunsch, dass wir das erleben, dass wir tagtäglich aus dieser Schöpfungskraft, aus dieser Heiligkeit leben und nicht mehr sagen müssen, ich muss bestimmen, ich muss Recht haben, sondern ich darf aus diesem Wissen, dass dieser lebendige Gott durch mich wirken möchte, jeden Tag neu erleben. Und ich darf jeden Tag diese Wunder erleben. Und wir haben hier das Kreuz hängen. Draußen steht ein großes silbernes Kreuz. Wir nennen uns Hoffnungskirche. Und stellt euch mal vor, wenn 2 oder 3 oder 5 oder 10 oder 100 Leute, die hier im Raum versammelt sind, in dieser Gemeinde oder auch in der Gemeinde, wo du zu Hause bist, oder auch wenn du sagst, ich habe gerade kein Zuhause, was sich Gemeinde nennt, ich habe nicht diesen Ort, aber da, wo du stehst im Leben, wo wir aufstehen und sagen, ich weiß, wir sind fehlbar, ich weiß, wir machen Fehler, wir werden auch Fehler machen, aber dieser lebendige Gott möchte einen Unterschied machen. Er möchte, dass von diesem Ort hier Gnade und Liebe und Hoffnung ausgehen. Wir sind manchmal damit so beschäftigt, zu erkennen, was wir für einen Mangel haben. Aber das ist der große Schatz, den wir haben. Das ist die gute Botschaft, die Tag ein, Tag aus unser Leben bestimmen sollte. Was glaubt ihr, wäre möglich, wenn wir das wirklich tun? Ich glaube daran, dass wir wirklich Veränderungen erleben. Veränderungen in unserem Miteinander. Veränderungen, wie wir hier in dieser Stadt wahrgenommen werden. Veränderungen, wie wir in unseren Familien wahrgenommen werden. Veränderungen, wie wir in unserer Nachbarschaft wahrgenommen werden. Und da geht es nicht zu sagen, ha, du lächelst immer so schön und ha, du siehst immer so gut aus und hast immer so viel Spaß. Nein, dass Menschen erkennen, es macht einen eklatanten und unwiderrufbaren Unterschied, ob wir mit Christus unterwegs sind oder nicht. Es verändert unser Leben, es verändert unsere Bestimmung, unser Ziel, es verändert, wie wir handeln, wie wir denken. Und das wünsche ich mir so sehnlichst, dass wir das als Gemeinde erleben, dass wir neue Aufbrüche wahrnehmen und all unseren Mangel beiseite schieben und diese Hoffnung, diese Botschaft in uns immer tiefer einpflanzen. Es geht nicht darum, um die Größe einer Gemeinde, sondern es geht um die Einheit. Und die Einheit schaffen wir nur, indem wir verstehen, in welcher Identität wir stehen. In der Identität Christi, der in uns lebt und durch uns lebt. Amen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr noch? Es geht aber nicht darum, mehr zu hören, sondern jetzt sind wir alle gefragt. Wir haben gehört, wir haben gesungen. Und jetzt ist eine Zeit, in der wir antworten können, dürfen. Meine Mädels haben unter euren Stühlen, zumindest am Anfang jeder Reihe, Zettel verteilt. Und Stifte. Und jetzt ist die Zeit, in der wir auf das, was wir gerade gehört haben, einfach selbst eine Herzensantwort geben können. Der Malte nimmt uns schon ein bisschen mit in Musik rein und später hören wir einen genialen Song. Und ich würde euch, auch wenn ihr schafft das, die Zettel zu verteilen, auch wenn ihr schon ganz viel gehört habt, soll der Segen nicht heute über uns fließen als Familie, nicht über die Familien, die am Anfang gesegnet sind, nur ausschließlich, sondern soll der Segen weitergehen. Und ich würde die Jungs und Männer, die ich vorher gebeten habe, einmal bitten, das Kreuz hier hinzuholen. Und jeder von euch ist jetzt gefragt, was heißt das für mich? Dieser heilige, ewige Gott und ich hier. Wo bin ich? Und du bist ganz frei. Du kannst ganz in Ruhe überlegen, ey, wie fühle ich mich dabei? Vielleicht gehören auf den Zettel deine Bedenken oder deine Fragen. Vielleicht nur ein Fragezeichen. Vielleicht kommt aber auch, wenn du heute an dem Punkt bist und sagst, ich will das. Und guckt euch das an. Wie schön, danke euch. Ich will das. Ich will diesem Gott näher kommen und ich möchte das in Anspruch nehmen. Dann kommt dein Name auf den Zettel. Und wir werden, während wir hier gleich Musik hören, einfach hier nach vorne kommen können und die Zettel könnt ihr hier hinlegen. Niemand prüft die, niemand guckt, welche Namen da stehen. Es ist dein Moment. Dein Moment.